dann darfst du in etwas reduzierter Anzahl gegen Semesterwoche Ende zu begrüßen. Erstmal zwei organisatorische Ansagen. Das eine, ich bin ja gebeten worden, wenn es irgendwelche interessanten Vorträge gibt, das mal kurz zu sagen. Am nächsten Donnerstag, 17. gibt es abends um 19 Uhr im FIAS einen Vortrag von dem Herrn Rischke. Nee, Quatsch, einen Vortrag von der Herrn Bleiche. Die Einführung ist zwischen Rischke. Wie viele Dimensionen hat das Universum? Von 3 zu 26 Dimensionen und zurück. Das sind Vorträge, die man sich durchaus auch im dritten Semester schon anhören kann, weil die eigentlich dafür gedacht sind, dass der Stadtbürger die besteht. Also insofern besteht ihr die allemal. Klingt also ganz interessant. Das Zweite, ich bin vorletzte Woche darauf aufmerksam gemacht worden, dass ich im Sommersemester mit einer Hauptvorlesung überlappe. Wir haben daraufhin nochmal geschaut und haben die Vorlesung jetzt verlegt von 12 bis 14 Uhr, also da war sie vorher, jetzt auf 14 bis 16 Uhr. Das ist die einzige Chance, wo man halt eben wirklich dann, sagen wir mal, kollisionsfrei eine Vorlesung halten kann. Ich gehe einfach mal davon aus, dass ihr in die Pflichtvorlesung auf jeden Fall gehen wollt, müsst und so weiter. Und
nee, geht nicht. Nee.
Also wir haben geguckt, der ganze Vormittag ist irgendwie belegt mit anderen und das war, also mir passt das auch nicht, aber es war die einzige Möglichkeit. Nee, bei anderen Tagen habe ich Probleme. Ich bin ja nicht an der Hochschule beschäftigt, ich bin ja eigentlich in meinem normalen Leben in der Wirtschaft beschäftigt. Das war 19 Uhr am Donnerstag. So, für alle, die ihre Hausarbeit noch nicht abgegeben haben, also ich harre noch der Massen, die da kommen mögen. Schon mal vorab, die zwei, die abgegeben haben, die haben beide bestanden. Also damit ist also auch für die anderen klar, wahrscheinlich ist das erreichbar. Das ist jetzt kein Hexenwerk. Gut, dann starten wir los. Wir hatten ja das Thema Fourier-Analyse, Fourier-Transformation. Und wir haben das letzte Mal gestartet, uns ein Funktionssystem quasi selbst zu erzeugen, was daher rührte oder daraus erzeugt wurde, dass wir sagten, wir nehmen einfach mal die Potenzen von x bis x hoch n und verwurschteln die dann so, dass wir daraus ein Orthonormalsystem kriegen. Und wir haben dann so etwas rausgekriegt wie P0 von x, gut, das ist die 1, die da steht, dann P1 von x ist gleich irgendeine Normierung, ein C1 mal x, dann ein P2 von x, C2 mal x Quadrat plus C3 und P3 von x gleich C3 x hoch, nee, anderes, C4 x hoch 3 plus C5 x hoch 1 und so weiter und so weiter. Also bis dahin waren wir gekommen und wir hatten dann auch Folgendes gemacht, dass wir quasi die Cs so bestimmt haben. Und deswegen sind jetzt auch schon verschiedene rausgeflogen. Hier gibt es ja zum Beispiel einfach noch ein C mit dem X hinten dran. Hier gäbe es so ein C mit X Quadrat hinten dran. Wir haben die dann so bestimmt, dass wir nicht nur ein Orthogonalsystem hatten, sondern ein Orthonormalsystem. In der Mathematik hat sich jetzt quasi Folgendes herausgebildet, dass man diese Koeffizienten c etwas anders definiert, als wir es vorletzte Woche gemacht hatten, um ein Orthonormalsystem abzubilden. In der Mathematik begnügt man sich quasi mit einem Orthogonalsystem, und zwar aus verständlichen Gründen, das werde ich dann gleich schildern. Und das Orthogonalsystem sieht wie folgt aus, also das P1, also das P0 von x bleibt so wie es ist, das ist eine 1, das P1 von x, das ist einfach x. Das P2 von x, das ist 3 halbe x Quadrat plus, nee, minus 1 halb. Und das P3 von x ist dann gleich 5 halbe x hoch 3 minus 3 halbe x. Und diese, also das geht dann so weiter, P4, P5 und so weiter. Und diese Teile hier, die nennt man Legendre-Polynome. Wie gesagt, die haben den Vorteil, dass sie zueinander orthogonal sind. Sie haben halt eben den Nachteil, wie man es nimmt, dass sie zueinander nicht orthonormal sind. Ja.
Letztes Mal haben wir doch aber auch gesagt, dass wir bereits die Legendre-Polynome gefunden hatten.
Das sind diese hier, die ich jetzt rechts hingeschrieben habe. Die linken sind orthonormierte Legendre-Polynome, die rechten sind die üblichen, die handelsüblichen Legendre-Polynome. Also wir hatten es ja so weit getrieben, dass wir hier wirklich ein Otto-Normal-System abgeschrieben hatten oder hingeschrieben hatten. Und das ist in der Mathematik gar nicht üblich. Aber zur Übung trotzdem mal ganz gut, weil wir kriegen auch immer wieder autonomierte Funktionssysteme, aber halt eben nicht bei den Legendre-Polynomen. Die Legendre-Polynome, um es nochmal klar zu machen, die sind also quasi in einem Intervall von minus 1 bis plus 1, Pn von x, Pm von x, dx, orthogonal zueinander. Das heißt also, ich habe hier ein Delta Nm stehen, aber sie sind halt eben nicht orthonormal. Das heißt, ich habe hier einen Vorfaktor und der ist 2 durch 2n plus 1. Ich hoffe, dass jetzt keiner fragt, warum da kein m drin vorkommt. Hier drüben auf der, in dem Vorfaktor, wenn ein m drin vorkäme, wäre das auch egal, weil das wäre dann trotzdem gleich n, weil ja hier hinten das Delta in m steht. Gut, diese Legendre-Polynome, die tauchen immer wieder an verschiedenen Stellen auf. Wir haben sie auch einmal schon gesehen, wo sie aufgetaucht sind, aber ich schreibe euch nochmal noch zwei andere Sachen hin, oder wie man sie auch entwickeln kann. Die eine Entwicklungsmöglichkeit besteht darin, dass ich also Pn von x wie folgt bilde. 1 durch 2 hoch n, n Fakultät. Und dann die n-te Ableitung von einem Ausdruck, der heißt x² minus 1 hoch n. Wenn ich das mache, komme ich genau zum selben Resultat, als wenn ich jetzt halt eben aus den Exponenten von x mir ein Orthogonalsystem ableite. Eine andere Möglichkeit ist, Pn von x ist auch wieder dieser Vorfaktor, 2n, n Fakultät. Das ist im Prinzip einfach diese Differenziation dann halt eben explizit ausgeführt. Summe über k gleich 0 bis n, dann minus 1 hoch n minus k, dann n über k, also wie gesagt, einfach nur die Differenziation ausgeführt. Richtig, danke. Dann 2k Fakultät, dann 2k minus n, auch als Fakultät, und dann x hoch 2k minus n. Also wenn man oben die Differenziation ausführt, muss man ja diese Klammer hoch n dann auch noch n-fach halt eben differenzieren, und da kommt man genau auf diesen Ausdruck, den wir hier stehen haben. Also die beiden sind insofern identisch eigentlich von der Ableitung her. Wir können diese Pns auch dadurch erzeugen, dass wir eine Differentialgleichung, und zwar eine homogene Differentialgleichung zweiter Ordnung, lösen. Und die sieht wie folgt aus, x² minus 1, y2' von x plus 2xy' von x minus n, n plus 1 mal y von x gleich 0. Und die Lösung y von x, die entsprechen dann diesen Legendre-Polynomen. Und ihr seht auch, dass die von diesem n hier abhängen, weil das n halt eben hier auch explizit in der Differentialgleichung drin vorkommt. Das ist die zweite Möglichkeit, lösen eine Differentialgleichung. Und es kommt in der Physik des Öfteren vor, dass ihr so eine Differentialgleichung lösen müsst, die also genau diese Struktur hat. Und wenn ihr das überblickt, dann schon überblickt, dann könnt ihr sofort sagen, aha, da müssen die Legendre-Polynome rauskommen. Und die dritte Möglichkeit ist, und so hatten wir es eigentlich zum ersten Mal abgeleitet, dass wir gesagt haben, wir wollen so etwas lösen wie 1 minus 2u von x plus u Quadrat, wobei das u relativ klein war. Und dann kriegen wir raus, das ist eine Summe über auch n gleich Prinzip 0 bis unendlich und dann Pn von x mal u hoch n. Also ihr seht, wir kriegen mehrere Ansätze, um letztendlich zu diesen Legendre-Polynomen zu kommen. Also wir haben jetzt hier im Prinzip vier Stück stehen. Ganz links Orthogonalisierung der Exponenten von x. Dann lösen dieses Ausdrucks da oben, der Differentiation, lösen eine Differentialgleichung oder entwickeln eines Wurzelterms für ein kleines u. Und weil diese Legendre-Polynome halt eben auch so universell anwendbar sind, deswegen kommen sie auch immer wieder in der Physik halt eben vor. Dann haben die noch ganz hübsche Eigenschaften. Gibt es so Rekursionen. Und zwar nach dem Motto n plus 1 mal p, n plus 1 von x lasse ich jetzt jeweils weg, minus x mal 2n plus 1 pn plus n mal pn minus 1 ist gleich 0. Das heißt also, ihr könntet euch auch es etwas einfacher machen. Die ersten drei wisst ihr. Na, dann habt ihr hier p2, p3 stehen. Dann könnt ihr sofort auf p4 schließen. Aus p3, p4 könnt ihr sofort auf p5 schließen und so weiter. Also das heißt, ihr braucht nicht unbedingt immer diese Differentiation da oben durchzuführen oder die Orthogonalisierung durchzuführen oder für n gleich 5 halt eben hier die Differentialgleichung knacken. Es geht auch anders. Ihr braucht einfach nur diese Rekursion dann halt eben anzuwenden, um euch langsam hochzuhangeln. Was man hier auch übrigens sieht, ist, dass man quasi immer, also wir sehen es hier schon ansatzweise, für geradzahlige Legendre-Polynome, also P0, P2, sehen wir immer nur geradzahlige Exponenten von x. Für ungeradzahlige Legendre-Polynome P1, P3 sehen wir ungeradzahlige Exponenten von x. Das setzt sich auch sofort. Und das sieht man auch hier dran. Hier habt ihr von mir aus ein ungeradzahliges Legendre-Polynom. Dann habt ihr hier ein geradzahlig, das wird auch mit x multipliziert, also ist es wieder ungeradzahlig. Und dann kommt natürlich hier auch drüben was Ungeradzahliges raus. Und genau dasselbe, wenn ich halt eben jetzt hier geradzahlig anfangen würde, wäre das hier ungeradzahlig mal x, das wäre auch wieder geradzahlig, gibt es da drüben auch wieder was Geradzahliges. Das heißt also, man bleibt dann quasi immer in dieser geradzahligen Familie oder in der ungeradzahligen Familie drin. Die Legendre-Polynome kriegen wir dann auch gleich nochmal, weil wir uns nochmal über die Kugelflächenfunktion auch ein bisschen detaillierter unterhalten werden. Und da sehen wir eine weitere Möglichkeit, Legendre-Polynome darzustellen. Habt ihr in der Hauptvorlesung eigentlich schon gemacht. Ihr könnt nämlich die Legendre-Polynome auch über Kugelflächenfunktionen darstellen. Aber ich spreche jetzt hier erstmal vorübergehend ab, weil ich erst nochmal ein bisschen was anderes bringen will. Gibt es jetzt erstmal hierzu, zu den Legendre-Polynomen, noch eine Frage? Also was wir uns merken sollten, weil die Legendre-Polynome, die werden uns jetzt verfolgen durch die halbe Quantenmechanik. Was wir uns auf jeden Fall merken sollten, ist, Legendre-Polynome stellen ein Orthogonalsystem dar. Ich kann mit Hilfe der Legendre-Polynome letztendlich alles darstellen, was Exponenten von x betrifft, weil ich natürlich jetzt, ich habe ja aus den Exponenten von x habe ich die Legendre-Polynome dargestellt. Ich kann es aber auch umgekehrt machen, Gesundheit, ich kann natürlich aus den Legendre-Polynomen alles Mögliche darstellen, was irgendwie Summe über a n x hoch n ist. Ja? Legendre-Polynome knacken wir diese Differentialgleichung, das ist wichtig, weil diese Differentialgleichung kommt in der Quantenmechanik mehrfach vor. Und Legendre-Polynome sind letztendlich die Entwicklungskoeffizienten, um so ein 1 durch Wurzel r minus r' abzubilden. Also das sind die drei Sachen, die man sich wirklich behalten müsste. Ja.
Das, was 1 durch Wurzel steht, da taucht x nicht wirklich auf, oder? Das ist nur eine Abhängigkeit.
Hier taucht es auf, ne? Genau.
Nee, aber davor, 1 durch 2u,
x.
Ist das ux oder ist das u in Abhängigkeit?
Nee, das ist ux. Ja, ja. Gut, noch eine Frage? Okay, dann gehen wir zurück nochmal zu Fourier. Wir hatten ja Folgendes gemacht. Wir hatten f von x zerlegt in a0 halbe plus Summe über an Cosinus nx plus bn Sinus nx. Und das n läuft von 1 bis letztendlich unendlich. Was wir üblicherweise auch immer wieder vorfinden, das ist halt eben irgendeine Funktion, die von der Zeit abhängig ist, also nicht von einem Ort, sondern meistens sind wir eher bei Fourier-Analysen in der Zeit. Und das fängt erstmal genauso an, hat auch genau dieselbe Struktur. Wir benutzen auch dieselben Koeffizienten hier davor. Das Einzige, was man halt eben macht, ist, dass man den Cosinus gleich als n Omega mal t schreibt. Plus bn Sinus n Omega t. Also das heißt, Sie ersetzen quasi das x nicht durch t, sondern gleich durch Omega mal t. Und das Omega kennen wir, das ist die Kreisfrequenz, also 2pi durch groß t. Und das macht insofern dann auch Sinn, wenn diese Funktion f von t auch genau die Periode groß t hat. Man kann das hier auch noch ein bisschen anders darstellen. Das wird auch oft gemacht. Ich gehe erst nochmal eine Zeile zurück. Die freien Koeffizienten, die wir hier haben, sind ja diese a_n's und sind diese b_n's. Und wenn Sie mir sagen, a1 gleich so und so und a2 gleich so und so und b3 gleich so und so und b25 ist gleich so und so, dann kann ich Ihnen sofort die Funktion f von t aufmalen. Das heißt also, wenn Sie mir hier die a_n's und die b_n's sagen, dann weiß ich sofort anschließend, wie die Funktion aussieht. Und umgekehrt haben wir ja auch schon kennengelernt, wie wir uns die a_n's erzeugen und die b_n's erzeugen, wenn wir die Funktion f von t kennen. Das heißt, ich habe jetzt hier quasi unendlich viele a_n's, nochmal unendlich viele b_n's und dann noch dieses a0. Es gibt eine zweite Möglichkeit, das Ganze darzustellen, nämlich nicht mit diesen a_n's und den b_n's, sondern auch wieder als eine Summe von n gleich, ich schreibe es jetzt mal explizit hin, n gleich 1 bis unendlich, also genau dieselbe Summation, die wir vorher auch hatten. Allerdings jetzt mit Entwicklungskoeffizienten groß A und dann Sinus n Omega t plus Phi n. Und Sie sehen, dass wir hier an der Stelle letztendlich auch wieder genauso viele freie Parameter haben, nämlich die Groß-A-Ns und die Phi-Ns. Die A-Ns sind so etwas wie eine Amplitude. Und die Phi-Ns sind die Phasen. Wenn Sie mir jetzt A-Ns und Phi-Ns sagen, kann ich natürlich genauso halt eben das F von T wieder mir ausrechnen, berechnen, wie wenn Sie mir die kleinen A-Ns und die kleinen B-Ns sagen würden. Es muss auch zum selben Ergebnis führen. Man nennt dann oftmals diese Vielzahl der A-Ns das sogenannte Amplitudenspektrum. Und die Vielzahl der Phi-Ns dann das Phasenspektrum. So, und wie hängen die Phi-Ns und die A-Ns, also die Groß-A-Ns mit den kleinen A-Ns und den B-Ns zusammen? Das ist eigentlich ganz einfach. A-N ist gleich die Wurzel aus klein A-N Quadrat plus B-N Quadrat. Und die Phi-Ns sind berechnet als Arcus-Tangens von AN durch BN. Und wenn wir uns das grafisch aufmalen, dann ist das wie folgt quasi darzustellen. Wir tragen quasi hier AN auf, haben hier den Winkel Phi-N. Dann habe ich hier die BNs und hier das entsprechende AN. Da sehen wir auch sofort, dass diese Beziehungen Groß A n gleich Wurzel und Phi n gleich Arcus Tangens, dass die stimmen. Das heißt also, statt dieser Vielzahl von ANs und BNs habe ich jetzt halt eben die Vielzahl der Groß ANs und Phi ns, die aber letztendlich genau dasselbe physikalische darstellen, nämlich diese Funktion f von t. Es gibt halt eben diese unterschiedlichen Schreibweisen deshalb, weil es ab und zu sinnvoll ist, quasi auf diese obere Schreibweise mit den Kosinus- und Sinusfunktionen zu gehen. Und ab und zu gibt es physikalische Probleme, wo es eher sinnvoll ist, als eben auf diese Amplituden- und Phasenschreibweise überzuwechseln. Das hängt vom physikalischen System ab oder vom physikalischen Problem ab. Deswegen ist es gut, wenn man halt eben beides kennt, auch wenn es vollständig identisch ist, letztendlich in der Lösung anschließend. Es ist nur für den Lösungsweg halt eben das eine oder das andere besser geeignet. Gibt es dazu noch Fragen? So, jetzt haben wir die Kosinus- und Sinusfunktionen einerseits und andererseits wissen wir, dass Kosinus und Sinus sich auch als Exponentialfunktion darstellen lassen. Also das heißt, ich habe auch so etwas wie e hoch i n Omega t zum Beispiel als Möglichkeit. Und jetzt ist es so, dass ich zwei Exponenten, nämlich e hoch i Omega n t und e hoch minus i m Omega t zum Beispiel auch über eine ganze Periode. Und die ganze Periode wäre jetzt hier an der Stelle groß t lang, also genau eine Schwingung lang, das heißt also von minus t halbe zum Beispiel bis plus t halbe, könnte ich die integrieren. Und was kommt dabei heraus? Kommt auch wieder heraus, dass die orthogonal sind zueinander. Das heißt, ich kriege also auch hier wieder so ein Delta NM. Und als Vorfaktor merken wir uns, dass quasi hier immer die Periodenlänge auftaucht. Das heißt, ich könnte natürlich auch jetzt die Periodenlänge dazu benutzen, um diese Exponentialfunktion hier zu orthonormieren, also zu einem Orthonormalsystem zu machen, indem ich einfach durch Wurzel aus t halt eben alles teile. So, wenn das ein Orthogonalsystem darstellt, ist natürlich klar, dass ich auch wieder so eine Funktion f von t nicht nur in Kosinus- und Sinusfunktionen zerlegen kann, sondern dass ich die auch zerlegen kann in eine Summe über cn, ich benutze jetzt bewusst einen anderen Ausdruck als die a_ns b_ns da drüben, mal e hoch i n Omega t. Das sieht jetzt erstmal so aus, auf den ersten Blick, weil ich jetzt auch keine Grenzen hingeschrieben habe, als hätte ich jetzt quasi hier einmal unendlich viele Koeffizienten cn's. Und da drüben hatte ich ja eigentlich zweimal unendlich viele Koeffizienten, an und bn. Es ist allerdings so, dass quasi das n hier von minus unendlich bis plus unendlich läuft. Und damit habe ich wieder genauso viele freie Funktionen oder Terme, wie ich sie droben hatte mit den ans, bns und dem a0. Auch dieses a0 kommt ja hier quasi vor, nämlich als c0. Und wie bestimme ich die Koeffizienten cn? Die Koeffizienten, nee, machen wir es richtig, also machen folgendes. Wir multiplizieren mit e hoch minus i n m Omega t und integrieren anschließend von minus t halbe bis plus t halbe. Das heißt, ich kriege jetzt hier ein Integral von minus t halbe bis plus t halbe f von t e hoch minus i m Omega t dt auf der linken Seite. Und auf der rechten Seite kriege ich hier diese Summe minus und von n gleich minus unendlich bis plus unendlich. Wir vertauschen die Summation und die Integration. Das heißt, hier steht, und ziehen das cn auch noch raus. Das heißt, hier steht ein e hoch i n Omega t mal e hoch minus i m Omega t und das Ganze dt. Jetzt wissen wir von oben, dass das hier ein T mal Delta NM erzeugt. Das heißt, meine ganze Summe, die bricht zusammen. Was jetzt hier steht, ist nur noch T mal CM. Gut, und damit weiß ich, wie ich meine CMs ausrechnen muss. Also eigentlich die CNs, das ist nämlich einfach 1 durch T Integral von minus T halbe bis plus T halbe F von T e hoch minus i n Omega t dt. Das heißt also, auch hier habe ich wieder eine Vorschrift, wie ich meine cn's, meine Entwicklungskoeffizienten cn bestimmen kann. Und die cn's, die setze ich dann quasi da oben ein, so wie wir es aus der Kosinus- und Sinus-Darstellung auch kennen. Wichtig ist noch Folgendes, diese cn's, die sind jetzt nicht mehr Element aus R, so wie wir das von den a_ns und den b_ns kennen, sondern die sind Element der komplexen Zahlen. Das heißt also, diese cn's sind durchaus nach dem Motto cn Realteil plus i cn Imaginärteil zu sehen. Also wenn ich das jetzt so hinschreiben wollte, würde ich das schreiben als cn Realteil plus i cn Imaginärteil. Diese Eigenschaft der Exponentialfunktion, dass die ein Orthogonalsystem bilden, werden wir nachher auch nochmal benutzen, weil wir nämlich die Exponentialfunktion ja auch wieder als Teil der Kugelflächenfunktion wiederfinden werden. Ihr habt ja die Kugelflächenfunktion schon beim Bericht durchgenommen. Also wenn wisst ihr das ein oder andere schon. Und dann können wir das hier nochmal ein bisschen herausarbeiten, ein bisschen detaillierter herausschälen. Also insofern die Exponentialfunktion, so wie wir sie kennen, die dienen einfach dazu, dass wir die Kugelflächenfunktion in den Kugelflächenfunktionen halt eben dann auch präsent zu sein. So, jetzt ist es ja meist so, dass uns Funktionen gerade nicht den Gefallen tun, dass sie, so wie wir es da oben eigentlich annehmen würden, für die x-Darstellung, dass sie von minus pi bis plus pi irgendwie periodisch sind oder dass die jetzt eine Periodizität aufweisen, die gerade von t bis, also die gerade t beträgt, also minus t halb bis plus t, sondern die meisten Funktionen, die wir kennen, die sind gar nicht periodisch. Ja, also bisher haben wir eigentlich immer gesagt, okay, eine periodische Funktion, die kann ich entwickeln in Kosinus und Sinus oder, wie wir es jetzt links sehen, in einer Exponentialfunktion. Und das Blöde ist halt eben, die meisten Funktionen, die wir entwickeln wollen, die haben keine Periodizität. Was machen wir dann? Wir machen jetzt erstmal Folgendes, wir sagen erstmal Kunstgriff, die haben doch eine Periodizität, die geht nämlich von minus d halbe bis plus d halbe. Und was machen wir dann anschließend? Anschließend lassen wir das d gegen unendlich laufen. Ja, und damit haben wir dann quasi so erstmal formal getan, als gäbe es eine Periodizität und gucken uns anschließend an, was passiert, wenn diese Periodizität halt eben doch nicht vorhanden ist. Das heißt also, wenn d gegen unendlich gelaufen ist. Ja.
War das auch so ein Fall, wo die Periode dann unendlich war?
Ja, das kann man ja auch durchaus machen. Deswegen waren ja mehrere Aufgaben gegeben. Man konnte sich ja ausruhen, was man wollte. Also so wie sie da steht, ich weiß nicht mehr, wie rum sie definiert war, ob sie jetzt quasi so definiert war oder genau umgekehrt, die hat genau keine Periodizität. Wenn sie eine Periodizität hätte, dann müssten wir sie quasi so darstellen halt eben. Ne?
Also hätte man da auch L unendlich nehmen sollen?
Können, ja. Aber ich hatte ja gesagt, sie soll auch nur entwickelt werden in einem Gebiet von 0 bis Pi halber oder so irgendwas. Ja, und insofern, dann braucht ihr euch auch keine Gedanken zu machen, wie sieht es denn jenseits dieser Grenzen aus. Also das machen wir auch oft in der Physik, dass wir uns quasi nur für ein bestimmtes Gebiet interessieren und dann gar nicht überlegen, was passiert denn jenseits dieser Gebiete. Also ich behaupte, dass wer das jetzt durchgeführt hat, und das haben die zwei, die es schon abgegeben hatten vorletztes Mal, die haben das auch so gemacht, die haben quasi sich wirklich darauf beschränkt, dass sie in dem Gebiet von minus Pi halb bis plus Pi halbe, glaube ich war es, entwickelt haben. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, was dann jenseits dieser Grenzen passiert, dann wären wir wahrscheinlich entsetzt. Aber es war ja nur die Aufgabe gewesen, es in diesem Gebiet zu entwickeln.
Und was wählt man da? L in dem Gebiet?
Also in dem Fall hätten wir hier als Periodizität halt eben Pi halbe bis, also von minus Pi halbe bis plus Pi halbe gewählt. Ja? So, wenn das so ist, dann wird man quasi den Kosinus, der ja da oben als Kosinus nx steht, quasi überführen in den Kosinus, der jetzt von minus d halb bis plus d halbe periodisch ist. Das heißt also, würde 2pi nx durch d wählen. Ja, also das nx weiterhin, aber halt eben dieses d durch 2pi als Periodizitätsbedingung. Das heißt, wir würden jetzt Folgendes machen. Wir würden jetzt neue Funktionen mal einführen, damit ich nachher nicht so viel zu schreiben habe, nenne ich die einen Funktionen einfach mal vn von x. Das sind bis auf den Vorfaktor auch genau diese Funktionen 2pi nx durch d. Und den Vorfaktor wählen wir so, dass wir orthonormierte Funktionen haben. Also das kann man sich ausrechnen, was dann der Vorfaktor sein muss. Und er muss einfach Wurzel aus 2 durch d sein. Und ähnlich wird man mit den Sinusfunktionen verfahren. Das heißt, wir werden jetzt auch neue Funktionen un aussuchen, wählen. Und die haben genau dieselbe Argumente hinten im Sinus drin, also 2pi mal nx durch d. Und auch vorne quasi ein Autonomierungsfaktor oder ein Normierungsfaktor, Wurzel aus 2pi durch d. Und wenn das so gewählt worden ist, inklusive dieser Normierungen, dann gilt Folgendes, dass man von minus d halbe bis plus d halbe un von x mal un Strich von x dx, also wird es miteinander multipliziert und dann integriert innerhalb dieser Grenzen minus d halbe bis plus d halbe, dann gibt es ein Delta n Strich. Das heißt also, ich habe hier tatsächlich mit diesen UNs ein autonomiertes System geschaffen. Und dasselbe gilt für die VNs. Auch die bilden ein Orthonormalsystem. Und dasselbe gilt, das können wir eigentlich schon, mit UN von X mal VN Strich von X dx. Da kann ich die Ns und die N-Strich wählen, wie ich will. Die bleiben immer 0. Und das Ganze natürlich immer nur innerhalb der Grenzen minus d halb bis plus d halb, was ich jetzt aus Faulheitsgründen weggelassen habe. Wenn wir das so wählen, dann können wir natürlich auch jede Funktion, so wie wir es da oben hingeschrieben haben, f von x, die jetzt eine Periodizität minus d halb bis plus d halb hat, auch wieder hinschreiben als a0 halbe plus eine Summe über an, jetzt muss ich aufpassen, vn von x plus bn mal un von x. Und auch hier läuft die Summe wieder von 1 letztendlich bis unendlich. Und wie wir die Koeffizienten ausrechnen, die a1s und die b1s, wissen wir auch. Da brauchen wir eigentlich nur da unten das abzuschreiben oder fast abzuschreiben. So ganz machen wir es doch nicht. Nämlich wir müssen integrieren von minus d halb bis plus d halbe und integrieren über fx mal vn von x dx. Warum ich gesagt habe, wir schreiben es nur fast ab, liegt daran, dass wir jetzt hier keinen Vorfaktor haben. Also da drüben hatten wir ja diesen Vorfaktor 1 durch t, 1 durch groß t. Den haben wir jetzt hier nicht. Warum haben wir ihn hier nicht? Weil wir uns hier tatsächlich über ein Orthonormalsystem unterhalten und bei der Exponentialfunktion haben wir hier nur ein Orthogonalsystem. Und deswegen müssen wir diese Normierungsfaktoren halt eben bei dem Exponenten immer mitschleppen. Und hier haben wir es halt eben so gewählt, dass wir da nichts mehr mitschleppen müssen. Und für die bn's sehen wir sofort, ist das identisch. Nur halt eben, dass wir da die un's im Integral stehen haben. So, jetzt machen wir Folgendes. Wir wissen ja, dass wir diese Vn's, die jetzt der Cosinus ja sind, also ich schreibe es nochmal explizit hin, Cosinus 2pi nx durch d, dass wir diesen Cosinus auch als Exponentialfunktion darstellen können. Ich hoffe zumindest, dass ihr das in der Mathematik schon irgendwie mal gemacht habt. Also Cosinus als Exponentialfunktion darstellen. Ja? Okay. Gut. Wie sieht die Exponentialfunktion aus? Ich muss also e hoch i 2pi und dann nx durch d plus e hoch minus i 2pi nx durch d. Diese beiden Summen bilden. Und dann habe ich noch einen Fehler drin, weil das Ganze muss ich noch durch 2 teilen. Das heißt also, ich habe jetzt quasi aus meinem Otto-Normalsystem Vn, wechsle ich jetzt peu à peu über zu einem Exponentialfunktionssystem. Das vereinfache ich jetzt noch, das sieht man sofort. Das gibt 1 durch Wurzel aus 2 durch d. Und dann stehen hier die beiden Exponentialfunktionen wieder. E hoch i 2pi nx durch d plus e hoch minus i 2pi nx durch d. Wir bezeichnen das jetzt mal ein bisschen um. Und jetzt war es vielleicht doch nicht so günstig, die 2 damit reinzuziehen. Bezeichnen das mal hier, also inklusive dieser Wurzel, als eine Funktion gn von x. Also neue Funktion aus der Exponentialfunktion e hoch, inklusive diesem Wurzel d, machen wir jetzt die Funktion gn von x. Und dann ist natürlich klar, dass das hier drüben, also diese Exponentialfunktion e hoch minus i 2pi nx durch d mal dem Wurzel d allerdings, dass ich das bezeichnen kann als g von minus n x. Ja, ich habe jetzt einfach hier dieses Minus n quasi hier als Index genommen. Das heißt, ich kann dieses ganze Vn bezeichnen als 1 durch Wurzel 2, die bleibt ja stehen, und dann gn von x plus g minus n von x. Alles klar? Erstmal soweit, also von der Logik her. Und die UNs, die ja jetzt sind genau dasselbe im Sinus, wissen wir ebenfalls, dass wir die darstellen können als Exponentialfunktionen. Das heißt also, auch hier habe ich wieder e hoch i 2pi nx durch d und dann Minuszeichen e hoch minus i 2pi nx durch d und das Ganze allerdings noch dividiert durch 2i. Und auch da sehen wir wieder, dass wir letztendlich ja genau dieselben Exponentialfunktionen haben. Also auch wieder hier haben wir gns und g minus n. Das heißt, das können wir jetzt also wieder umschreiben als 1 durch die Wurzel 2 und die 2 auch wieder ergibt eine Wurzel 2. Dann haben wir hier das i noch im Nenner stehen und dann haben wir hier hinten stehen gn von x minus gn, g minus n von x. Das heißt, wir haben jetzt also die Chance, dass wir quasi von den UNs und VNs auf Exponentialfunktionen GN überwechseln können. Alles noch? So, noch weitere Fragen?
Ja. Ja. Das betrifft, wenn wir D gegen unendlich laufen lassen. Ich persönlich finde das ein bisschen irreführend. Deswegen, weil unendlich ist ja. Wir nehmen mathematische Sachen oft, wenn etwas in unendlich passiert, dann passiert es nie. Aber das ist doch anders, wenn ich so ein Dreieck-Impuls habe, der einmal da ist und sonst nie da ist. Und ich sage, dass die Periode ist unendlich. Das gibt mir so die Hoffnung, dass es sich je wieder wiederholen wird. Aber X-Achse ist ja jetzt kein Kreis mit unendlichem Radius. Es ist eine Gerade. Also soll es sich auch im Unendlichen nicht wiederholen. Ist es nicht ein bisschen seltsam, dass man so definiert hat, gibt es einen Grund?
Also, ich sage es jetzt genau umgekehrt. Es gibt keine Periodizität. Deswegen habe ich so etwas wie, also ich müsste unendlich lange warten, was nie passieren wird, dass es wirklich wiederholt. Also Sie sagen genau dasselbe, ich sage es halt eben nur genau umgedreht. Und das gibt mir die Rechtfertigung, halt eben dann eine Periodizität von unendlich anzunehmen.
Also wir definieren erstmal unendlich und dann sagen, dass das nicht möglich ist. So,
oder dass
es nie möglich ist, unendlich
genau.
zu erreichen.
Nee, dass es nie möglich sein wird. Also wenn wir jetzt von diesem Rechteckimpuls dann ausgehen, dass der irgendwann mal wiederkommt. Ja. So, jetzt haben wir also hier diese GNs definiert. Diese GNs, nochmal ganz wichtig, die haben also quasi jetzt die Möglichkeit, dass sie 0 betragen, also dass das N gleich 0, plus minus 1, plus minus 2, und so weiter beträgt. Letztendlich auch die Möglichkeit, weil man ja hier oben von n gleich 1 bis unendlich gehen, dass dann auch hier n gleich plus minus unendlich sein kann. Diese Gns die bilden untereinander ein Orthogonalsystem. Und zwar kann man das wie folgt ausrechnen oder sehen. Ich habe die GNs ja so gewählt, dass die von minus d halb bis plus d halbe periodisch sind. Und wenn ich jetzt quasi Folgendes mache, und das ist jetzt wichtig, ich mache einen GN Stern von x mal GN Strich von x dx und integriere von minus d halbe bis plus d halbe. Dann kriege ich raus ein Delta n n Strich. Dieses G Stern, ist jedem bewusst, was das heißt?
Komplex konjugiert.
Das heißt, überall da, wo ihr ein i als Wurzel minus 1 seht, also nicht ein i als Index oder als Zählbuchstabe, also überall da, wo ihr das i als minus 1 seht, habt ihr anschließend minus i. Ja, okay. Und das ist ganz egal, ob ihr das irgendwo als normale Zahl habt. Also wie jetzt hier, cn Stern wäre dann cn real minus i cn imaginär. Oder ob ihr das i, wie jetzt hier im Exponenten habt. Aus dem e hoch i wird dann anschließend e hoch minus i. Das ist ganz wichtig. Ja, also überall da, wo ihr das i habt, müsst ihr dann anschließend minus i schreiben. Insofern sehen wir hier schon letztendlich eine Darstellung für diese beiden Funktionen gn Stern, gn Strich. Das n Strich wäre quasi das n, das n hier wäre das m und das g Stern wäre dann das minus i hier. Gut, da haben wir die Exponentialfunktion ihrer Reinkultur und hier haben wir jetzt die Exponentialfunktion inklusive dieser Wurzel d. Und das heißt, weil wir das Wurzel d quasi hier jeweils unten drunter stehen haben, gedanklich, kriegt man hinten nicht ein d als Faktor, als Normierungsfaktor, sondern kriegt halt eben hier die 1. Ja.
Macht man das bei jedem i? Also jetzt zum Beispiel da unten, da hat man ja auch noch i im Nenner stehen.
Wenn Sie jetzt hier das un Stern machen würden, müssten Sie es da unten auch machen, ja. So, jetzt wollen wir mal zeigen, dass diese GNs tatsächlich ein Orthonormalsystem bilden. Das können wir wie folgt machen. So wie wir die GNs aus den Exponentialfunktionen gebildet haben, können wir natürlich auch rückwärts aus den GNs wieder die Kosinus- und Sinusfunktionen bilden. Das heißt, wir können Folgendes machen. Wir sagen, das GN ist das VN von x plus i un von x das Ganze durch Wurzel 2. Na, da seht ihr halt eben, Exponentialfunktion ist gleich Cosinusfunktion plus I Sinusfunktion durch Wurzel 2. Und für das G minus N von x habe ich dann stehen, das ist Vn von x minus I Un von x durch Wurzel 2. Hier sieht man Folgendes, wenn ich das G minus N nehme, könnte ich auch wie folgt argumentieren. Ich schreibe hier überall ein V minus N und ein U minus N hin. Die Cosinusfunktionen sind aber letztendlich symmetrische Funktionen, deswegen ist aus dem Vn oder V minus N ist identisch. Hier stehen die Sinusfunktionen mit dem Un oder U minus N dann. Die sind quasi, wird aus dem U minus N dann das minus Un. Und damit hat man quasi es wieder in der ursprünglichen Version mit dem Uns dargestellt. So, wir setzen jetzt quasi diese Gns und G-Ns da oben ein. Und beweisen jetzt mal zum Beispiel Folgendes, dass Gn Stern von x mal g minus n von x, das von x habe ich noch drüben weggelassen, lasse ich die auch weg, dx in der Integration von minus d halbe bis plus d halbe, dass das zum Beispiel, was müsste es geben, eurer Meinung nach?
1.
Andere Möglichkeit? 0. Dass es 0 gibt. Also wir zeigen erstmal das. Es gibt immer nur zwei Möglichkeiten. Also, wir haben einerseits einen Faktor 1/2. Wurzel 2 mal Wurzel 2 ist 1/2. Und dann habe ich jetzt hier ein Integral von Vn plus I Un mal V minus N, also mal Vn, sorry, mal Vn minus I Un. Und das Ganze dx. Da kriege ich jetzt hier raus, das ist 1/2 Integral Vn Quadrat minus I Vn Un plus I Un Vn. Und dann minus i mal plus i gibt also wieder ein plus un Quadrat. So, wo habe ich jetzt hier meinen Denkfehler drin? Also was man sehen, ist, dass die beiden Terme sich canceln, das ist klar. Die fliegen gegeneinander raus. Und dann steht wieder ein Vn Quadrat plus Un Quadrat. Ach so. Nee. Hier steht ja ein Stern, Gn Stern. Deswegen steht hier ein Minus I statt ein Plus I. Ja? So, das heißt also, hier drehen sich einfach die Vorzeichen, aber das tut nichts zur Sache. Und hier gibt es ein Minus Un. So, das Ganze dx. Und jetzt wissen wir auf der einen Seite, dass das Integral Vn genau dasselbe liefert wie das Integral U, also Vn Quadrat, genau dasselbe liefert wie das Integral Un Quadrat. Das ist ja jeweils in der Periode minus d halb bis plus d halbe, sind ja beide, sowohl die Kosinusfunktion als auch die Sinusfunktion, periodisch. Das heißt also, hier hinten kommt ein halb mal etwas raus, was sich gegenseitig cancelt. Das heißt also, hier steht insgesamt eine Null. Damit haben wir also bewiesen, zunächst mal, dass gn Stern mal g minus n integriert, dass das eine Null ergibt. Ja. Das liegt daran, dass ja Vn mal Un integriert. Un mal Vn, dass es immer 0 ist. Also Sie haben recht, das Vorzeichen ist falsch, aber das Resultat ist trotzdem dasselbe. Un und Vn sind ja orthogonal zueinander und damit liefert es auch eine 0. So, damit haben wir jetzt erstmal gezeigt, was passiert, wenn ich quasi denselben Index wähle, aber unterschiedliche Vorzeichen. Jetzt könnten wir zum Beispiel nochmal Folgendes machen. Ich will das dann allerdings nicht ganz durchführen, dass wir gn Stern mal gn Strich dx bilden. Und was man dann rauskriegt, wenn man das jetzt alles einsetzt, also seht ihr ja, was man einsetzen muss. Was man dann am Ende rauskriegt, ist Folgendes, ein halb Delta nn Strich plus Delta nn Strich und das ist dann Delta nn Strich. Das heißt also, auf die Art und Weise kann ich auch zeigen, dass diese Gns untereinander autonomiert sind. So, damit kann ich jetzt Folgendes machen. Ich wechsle quasi von einer Darstellung, wo ich diese Kosinus- und Sinusfunktion habe, über in eine Darstellung, wo ich diese Exponentialfunktion gn habe. Also f von x ist dann gleich eine Summe über, eigentlich müsste ich wieder cn schreiben, aber üblich ist halt eben, dass man dann doch wieder die ans benutzt, gn von x. Und das n läuft jetzt allerdings, so wie wir es da unten irgendwo geschrieben hatten, über alle Werte von 0, minus 1, plus 1, minus 2, plus 2, bis minus unendlich, plus unendlich. Das heißt, ich kann also hier quasi schreiben, von minus unendlich bis plus unendlich läuft meine Summe. Oder ausgeschrieben, also einfach die gn's von da unten verwendet, damit man das nochmal explizit wissen. N gleich minus unendlich plus unendlich, an und dann Exponent i hoch 2 Pi nx durch d und dann die Wurzel aus d. Das wäre jetzt also die andere Möglichkeit, diese Funktion nach den Exponenten, Exponentialfunktionen zu entwickeln. Und wie diese ans aussehen, das wissen wir auch. Das haben wir jetzt auch schon oft genug hingeschrieben. Das ist einfach das Integral f von x mal e hoch minus i 2 pi an, also nx mal d. Ja, Wurzel d muss ich irgendwie noch unterkriegen. F von x dx. Das wären jetzt also unsere Entwicklungskoeffizienten an. Vielleicht greife ich mal hier zu diesen A1s Folgendes. Wir werden diese A1s auch später in der Quantenmechanik oft haben. Wir werden zum Beispiel das Verhalten eines Elektrons rund um einen Wasserstoffkern, werden wir darstellen, dass dieses Elektron von mir aus Bestandteil des A1s hat, Bestandteil des 2s, Bestandteil des 2p-Elektrons. Und diese Bestandteile, also dass wir sagen, das ist so 30% 1s und 40% 2s und 30% 2p, diese Bestandteile, die werden wir dann durch diese A1s hier darstellen. Und es geht sogar so weit, dass wir die A1s dann anschließend zeitabhängig gestalten. Also wenn ihr zum Beispiel den Stoß eines Wasserstoffatoms gegen ein anderes Wasserstoffatom betrachtet, dann kann es ja passieren, dass ein Elektron quasi durch diesen Stoß in eine andere Schale gerät. Das wird angeregt und kommt in eine andere Schale rein. Und diese Übergänge von einer Schale in die nächste Schale, das wird durch zeitabhängige A1s dann gestaltet. Diese A1s, deswegen sage ich auch ab und zu, das sind Entwicklungskoeffizienten, die beschreiben dann auch die Entwicklung eines Elektrons. Das heißt, diese A1s werden uns ebenfalls in der Quantenmechanik auch wieder ganz oft begleiten. Also müsst ihr euch einfach klar machen, im Augenblick sind die A1s einfach, machen eine Aussage, wie viel Bestandteil dieser Exponentialfunktion gn habe ich denn in dieser Funktion f von x drin. Und später werden die nicht nur das beschreiben, sondern halt eben auch beschreiben, wie zum Beispiel das zeitliche Verhalten von so einem Teil ist. Okay, also das sind die Koeffizienten an. Und wir machen jetzt Folgendes. Alles, was nicht i und was nicht x heißt, in dem Exponenten, also dieses 2pi n durch d, das beschreiben wir als k. Und solange wir über ein d ungleich unendlich uns unterhalten, kriegt das k auch noch einen Index, das heißt nämlich kn, weil das ja von den unterschiedlichen n's abhängt. Das heißt, wir würden jetzt dieses an quasi schreiben als ein Integral f von x, e hoch minus i und jetzt kn x und das Ganze durch Wurzel d mal dx. Alles klar soweit? So, und jetzt kommt Folgendes. Jetzt führen wir den Limes d gegen unendlich durch. Und wenn wir den Limes d gegen unendlich durchführen, dann wird zum Beispiel aus dem kn ein kontinuierliches k. Ich habe ja dann quasi dieses d gegen unendlich, wenn es gegen unendlich läuft, dann habe ich hier keine diskreten k's mehr. K für n gleich 1, k für n gleich 2, k für n gleich 3, das macht überhaupt keinen Sinn mehr. Sondern ich habe dann nur noch ein kontinuierliches k. Ja. Es ist ja nur im Grenzübergang, also wir betrachten ja den Grenzübergang. Wir bezeichnen nicht... Wir führen nicht d wirklich gegen unendlich durch, sondern wir machen einen Grenzübergang und damit wird das k einfach quasi kontinuierlich. Diese Exponentialfunktion, die wir da oben haben, die Exponentialfunktion sehen wir also, das heißt, da kommt jetzt hier so ein e hoch minus i kx, also nicht mehr kn x zustande, sondern ein kx zustande. Und die gn's, die wir hier hatten, die wir hier definiert hatten, die sind dann natürlich auch nicht mehr in dem Sinne diskret, dass ich jetzt eine Exponentialfunktion irgendwie so das n hier zuordnen könnte, sondern die gn von k, gn von x, gn von x, die führen wir jetzt über in g von k und x. Und diese g von k und x, die haben dann einfach folgendes Aussehen, die sind e hoch i kx durch 2pi. Also wir haben jetzt hier auch noch zusätzlich unten die Normierung verändert. Das heißt also, wir haben jetzt nicht mehr Funktionen, die von einer Variablen abhängen, sondern wir haben jetzt Funktionen, die von zwei Variablen abhängen. Und diese zwei Variablen, die sind logischerweise oder schönerweise auch noch völlig symmetrisch in diesem Exponenten vorhanden. Also ich habe sowohl das x als auch das k sind einfach multiplikativ miteinander verbunden. Das heißt, es gibt jetzt einfach mal zunächst keine Präferenz für einen dieser Variablen. Ich könnte sagen, das ist eine Exponentialfunktion in x. Ich könnte aber auch sagen, das ist eine Exponentialfunktion in k. Und genau das nutzt man jetzt zu folgendem, dass man quasi genau aus dieser Gleichung, die wir hier haben, folgendes macht. Das f von x ist jetzt nicht mehr eine Summe, also ich schreibe es erst nochmal hin, oder nee, ich schreibe es nicht nochmal hin, das ist alles nur Verschwendung, wird jetzt überführt, die Summe von n gleich und minus unendlich plus unendlich wird überführt in ein Integral von minus unendlich bis plus unendlich. Ich habe nicht mehr irgendwelche a_n's, sondern ich habe Entwicklungskoeffizienten, die von k abhängen. Ja, ihr seht, dieses n war ja vorher der Index, der einfach durchgezählt worden ist. Ich benutze jetzt stattdessen dieses k. Und hier habe ich dann anschließend nicht mehr das gn von x, sondern ich habe jetzt hier ein g von x und k. Und das Ganze nicht mehr integriert über, wo steht's? Achso, und jetzt muss ich natürlich, darf ich nicht mehr über n summieren, sondern ich muss ja über k integrieren. Das heißt also, ich habe jetzt quasi folgende Darstellung. Meine Funktion f von x ist eine neue Funktion a von k mal diese Exponentialfunktion, in dem x und k symmetrisch vorkommt. So wie ich vorher die a_n's hatte, kann ich jetzt Folgendes machen. Ich habe jetzt hier die ak oder die Funktion ak und die schreibe ich auch wieder als ein Integral von minus bis plus unendlich f von x, so wie es da drüben steht, nur statt dem gn, schreibe ich jetzt auch hier wieder ein g von k und x hin. Allerdings, hier steht ein Minuszeichen, das heißt, ich habe hier also die konjugiert komplexe Funktion g von k und x. Ja, und hier hinten das dx, das lasse ich einfach so stehen, wie es vorher auch stand. Und jetzt seht ihr Folgendes. Wir sind quasi gestartet mit einer Funktion f von x. Das wäre so etwas wie eine räumliche Ausdehnung von einer Funktion zum Beispiel. Und wo landen wir? Wir landen in der Funktion ak. Das ist etwas wie eine spektrale Darstellung dieser Funktion. Diese k's sind so etwas wie das Spektrum der Funktion. Oder umgekehrt, ich starte mit einer Funktion ak und lande bei einer räumlichen Ausbreitung der Funktion f von x.
Warum startet man jetzt nicht umgekehrt? Weil man muss doch eine Funktion als Integral einsetzen und nicht umgekehrt. Oder?
Ja, je nachdem. Also wenn ich mit der Funktion f von x starte, muss ich dann quasi die AKs halt eben über diese Rechenvorschrift bestimmen. Also ja, Sie können es so oder so sehen. Ne? Wichtig ist auf jeden Fall, diese beiden Darstellungen, die sind völlig synonym zu betrachten. Ich meine, das hatten wir im Prinzip vorher auch schon. Ich habe es jetzt dummerweise weggewischt. Wir hatten ja vorher auch schon gehabt, die Funktion f von x konnte ich darstellen als an Cosinus plus bn Sinus. Das heißt, hätte man f von x auch darstellen können als, also quasi in der Fourier-Darstellung, als die ans plus bns. Oder in dieser Amplituden- und Phasendarstellung als groß an und phi n. Das ist jetzt hier eine genau äquivalente Darstellung. Nur sie hat halt eben zusätzlich noch den Charme, dass sie völlig symmetrisch da aussieht. Ich habe jetzt hier die f von x und die ak, a von k Darstellung. Und die beiden, das seht ihr, sind im Prinzip völlig äquivalent zueinander. Das heißt, ich kann also sofort aus der, so wie wir es eben gesagt hatten, aus der ak Darstellung in die f von x Darstellung gehen. Diese Funktion a von k, die betrachtet man oder bezeichnet man als die Fourier-Transformierte. Oder als, gibt es beides, als die Spektraldarstellung. Und was damit gemeint ist, ist, wenn ihr irgendeine Funktion f von x habt. Also hier habe ich f von x. Dann kann ich sofort quasi dazu eine Funktion a von k darstellen. Ich weiß ja, wie die jetzt aussieht. Das ist jetzt völlig willkürlich. Die kann so aussehen. Also ich habe das jetzt einfach mal gezeichnet. Ja? Je stärker ihr diese Funktion f von x hier lokalisiert, zum Beispiel so etwas, desto ausgedehnter ist diese a von k Darstellung. Und je größer umgekehrt oder je breiter das f von x ist, desto schmäler wird die ak Darstellung. Solche Sachen, wie wir es das letzte Mal in der Aufgabe behandelt haben, also so etwas zum Beispiel, so abrupte Unstetigkeitsstellen in der Funktion zum Beispiel, kann man nur dadurch darstellen, dass das Ding völlig breit, also von minus unendlich bis plus unendlich tatsächlich völlig breit wird. Und umgekehrt halt eben, wenn ihr eine ganz smooth Funktion habt, macht man sich eigentlich auch relativ locker klar, also wenn jetzt hier wieder x ist und ihr habt jetzt hier einfach nur eine Sinus- oder Kosinusfunktion stehen, dann entartet eure K-Darstellung schlimmstenfalls genau auf so etwas. Dann braucht ihr nämlich nur ein K, um diese ganze Funktion da drüben zu betrachten. Jetzt machen wir es noch umgekehrt. Ihr habt jetzt hier so einen Peak stehen in der X-Darstellung. Was braucht ihr in der K-Darstellung? Genau so etwas. Ja? Das heißt also, die beiden sind zueinander vollständig äquivalent und wir werden gerade diese Eigenschaften, die wir eben gesehen haben, zwischen AK und F von X, die werden wir zum Beispiel auch in der Quantenmechanik erleben. Das ist nämlich die letztendlich die Begründung dafür, dass wir die Unschärferelation haben. Heisenbergsche Unschärferelation sagt dem einen oder anderen vielleicht schon etwas. Dass ich nicht gleichzeitig zum Beispiel den Ort X und den Impuls messen kann, dass ich nicht gleichzeitig die Energie und die Zeit messen kann. Und das ist letztendlich genau die Begründung da, oder die Begründung kommt mathematisch daher, dass zwei Größen sind, die zueinander genau diese Darstellung haben. Und wenn ich das eine gut messen kann, kann ich das andere nicht mehr messen. Und wenn ich das eine schlecht messen kann, kann ich das andere gut messen. So, Frage. Gut. Also diese Fourier-Transformierte, die kommt auch wieder in der Quantenmechanik ganz häufig vor, deswegen wäre es ganz gut, wenn man das auch einigermaßen drauf hätte. Gibt es dazu Fragen noch? Ja.
Wir haben ja das Gn von x definiert gehabt mit einem 1 durch Wurzel d drin. Mhm. Und wenn wir das jetzt wieder gegen unendlich gehen lassen, dann wird das zu einem Wurzel aus 2pi.
Ja. Warum? Weil wir gleichzeitig auch noch die Normierung verändert haben. Also wir haben die Normierung dann so gewählt, dass wenn ich von minus unendlich bis plus unendlich integriere, das muss ich ja hier machen. Also genauer gesagt, hier muss ich es machen. Das sollte ich noch zuschreiben. Da oben habe ich noch von minus d halbe bis plus d halbe integriert. Hier muss ich jetzt integrieren von minus unendlich bis plus unendlich. Da hätte ich es eigentlich schon ändern müssen. Da muss es noch nicht ändern, sorry. Das ist noch zu früh. Wo muss ich es ändern? Quasi dann, wenn ich den Grenzübergang mache, muss ich ja dann auch von minus d halbe bis plus d halbe, muss ich ja dann auch die anderen Grenzen einsetzen. Das heißt, ich werde jetzt hier quasi auch das x transformieren. Und dann kriege ich automatisch hier nicht mehr das Wurzel d, sondern das Wurzel aus 2pi raus.
Hier ist nicht ganz klar, warum das einfach verschwindet, wenn wir das gegen unendlich gehen lassen.
Ich führe eine Substitution durch für das k und für das x. Und bei der Substitution fliegt die Wurzel d. Also das cancelt sich gegenseitig und ich kriege stattdessen halt eben Wurzel aus 2pi raus.
Also das verschwindet nicht dadurch, dass d gegen unendlich geht,
sondern nein, das verschwindet dadurch, dass durch die Substitution, dass es dann quasi wegkürzt. So, noch Fragen? Dann fangen wir anschließend mit den Kugelflächenfunktionen an. Ja, vor 2-3 Tafeln schon gehabt. Und die Kugelflächenfunktionen bauen sich letztendlich aus den Legendre-Polynomen wie folgt auf. Also die Kugelflächenfunktionen sind erstmal gekennzeichnet durch zwei Indizes, L und M. Sie hängen von zwei Winkeln ab, Theta und Phi, und sind dann irgend so ein unsäglicher Vorterm, der heißt 2L plus 1 durch 4Pi, L minus M Fakultät, durch L plus M Fakultät. Dann ist die Wurzel zu Ende. So, und dann stehen hier PLM von Cosinus Theta und dann E hoch IM Phi. So, diese PLMs von Cosinus Theta, die haben wir als solche noch nicht kennengelernt. Das sind die sogenannten assoziierten Legendre-Polynome oder auch zugeordneten Legendre-Polynome. Also da gibt es jetzt beide Ausdrücke, assoziierte oder zugeordnete Legendre-Polynome. Und die erzeugen sich aus den Legendre-Polynomen dadurch, dass ich Folgendes mache, PLM von Cosinus Nash. Schreibe es als x, sind minus 1 hoch m, 1 minus x Quadrat hoch m halbe und dann die mte Ableitung nach x, angewendet auf das Legendre-Polynom PL von x. Auch diese assoziierten Legendre-Polynome kann man aus einer Differentialgleichung entwickeln. Das haben wir auch, meine ich, hier gemacht. Also wir haben es auf jeden Fall auch schon mal im zweiten Semester gemacht. Aber wir haben es, glaube ich, auch schon im dritten Semester gemacht. Das heißt also, ich kann aus diesen Legendre-Polynomen, die wir ja jetzt an der ersten Tafel stehen hatten, PL von x, kann ich mir über Differenziation, Multiplikation und so weiter diese assoziierten Legendre-Polynomen erzeugen. Und die sind Teil der Kugelflächenfunktion, multipliziert mit diesen Exponentialfunktionen. Die Legendre-Polynome als solche, hatten wir vorhin gesehen, waren orthogonal, haben ein Orthogonalsystem gebildet. Dasselbe, das haben wir nicht gesehen, aber das müsst ihr mir jetzt einfach mal glauben, dasselbe machen diese assoziierten Legendre-Polynome. Auch die bilden ein Orthogonalsystem. Und zwar sieht das Orthogonalsystem wie folgt aus. Wenn ich integriere von minus 1 bis plus 1 und dann PLM Gesundheit von x mal PL'm von x dx. Das heißt also, ich nehme zwei Legendre-Polynome, die zwar dasselbe m haben, aber ein unterschiedliches l. Dann kriege ich hier raus ein Delta LL'. Und auch hier wieder ein relativ komplizierter Vorfaktor. Das 2 durch 2L plus 1, das kennen wir schon von den Legendre-Polynomen. Und dazu kommen noch diese Terme hier oben. L plus M Fakultät durch L minus M Fakultät. Also auch die assoziierten Legendre-Polynomen bilden ein Orthogonalsystem. Und von den Exponentialfunktionen, die e hoch im Phi, die bilden ja ebenfalls ein Orthogonalsystem. Das haben wir ja mehrfach jetzt auch verwendet, weil die sind ja identisch mit diesen Gns, bis auf irgendwelche Vorfaktoren. Wir haben jetzt hier ein Orthogonalsystem in Cosinus Theta. Wir haben auf der anderen Seite ein Orthogonalsystem in Phi. Und das ist auch nochmal wichtig, wenn ich quasi ein Orthogonalsystem mit dem anderen multipliziere, in zwei unterschiedlichen Variablen. Also hier oben hatte ich, wie gesagt, die Variable Cosinus Theta oder Theta und hier habe ich die Variable Phi. Und das eine ist ein Orthogonalsystem der einen Variablen und das andere ist ein Orthogonalsystem der anderen Variablen, kriege ich durch die Multiplikation auf jeden Fall auch wieder ein Orthogonalsystem hin. Das heißt also auch, die YLMs bilden ein Orthogonalsystem. Ja, also auch nochmal ganz wichtig, wenn ihr das irgendwann mal braucht, wobei ehrlich gesagt kenne ich jetzt außer den Kugelflächenfunktionen keine weiteren, wo man das so explizit braucht. Aber wenn ihr es mal irgendwann braucht, ihr habt das eine Orthogonalsystem in einer Variablen, ein anderes Orthogonalsystem in anderen Variablen, die Multiplikation von beiden erzeugt ein neues Orthogonalsystem. So, diese Kugelflächenfunktion, also schreiben wir es mal hin, Kugelflächenfunktion. Bilden einen der wichtigsten Funktionstypen, die wir überhaupt in der Physik kennen. Weil alles, was wir irgendwie entwickeln, landet meistens entweder in Legendre-Polynomen oder in Kugelflächenfunktionen. Die ganze Quantenmechanik wird sich anschließend mit Kugelflächenfunktionen abbilden lassen. Wie die Kugelflächenfunktionen als solche aussehen, kann man sich entweder halt eben ja, locker hinschreiben, indem man das explizit halt immer durchiteriert, also L gleich 0, M gleich 0, L gleich 1, M gleich 0, M gleich 1, M gleich minus 1 und so weiter. Oder indem man einfach in ein Tafelwerk schaut. Das ist bedeutend leichter. Da stehen dann zumindest mal so die ersten 10, 15 meistens drin. So, wichtig ist, dass es zwischen diesen Kugelflächenfunktionen ähnliche Beziehungen gibt, wie auch zwischen den Legendre-Polynomen. Das heißt, ich kann zum Beispiel Folgendes machen. Wir schreiben jetzt erstmal hin, es ist ein Orthogonalsystem und wie sieht die Orthogonalität aus? Das machen wir erstmal. Das heißt, wir bilden also ein Integral mit ylm Strich Stern von Theta und Phi mal ylm Theta und Phi. Das heißt also, ich nehme die Kugelflächenfunktion zu L'M' und deren Konjugiertkomplexes und ich beziehe es mit der Kugelflächenfunktion zum anderen L und zum anderen M und integriere. Und über was muss ich integrieren? Ich muss über Theta und Phi integrieren. Das heißt, ich muss über Sinus Theta d Phi integrieren. Ich habe also insofern ein Doppelintegral. Das eine läuft von 0 bis 2 Pi, nämlich das über Phi, und das andere läuft, also so wie ich es jetzt hier stehen habe, müsste ich es so rumschreiben, von 0 bis Pi. So, was kommt am Ende raus? Am Ende kommt raus ein relativ schöner Ausdruck. Der ist allerdings dem geschuldet, dass wir diese, ich hatte es vorhin schon gesagt, diese unsägliche Wurzel halt eben hier haben, diesen Normierungsfaktor. Aber der sorgt dafür, dass hier hinten jetzt tatsächlich ein Delta L steht. Ja, ist ja gut. Also, Delta L steht und ein Delta M steht. Das heißt also, ich habe jetzt hier tatsächlich ein Orthonormalsystem eingeführt, mit Hilfe dieser Vorfaktoren hier. Eine Sache schreiben wir uns noch hin. Das ist genau das, was ich vorhin sagte. Bekannt diese Legendre-Polynome, die PL von Cosinus Theta, kann man auch entwickeln in Kugelflächenfunktionen. Das ist zwar ein bisschen, sieht erstmal ein bisschen schwer aus, aber es nutzt nachher, weil man mit Hilfe dieser Entwicklung anschließend Folgendes rauskriegt, das habt ihr ja schon gemacht, diese ganzen Monopol-, Quadrupol- und sonstige Polentwicklung. Und da ist es halt eben gut, wenn man das quasi wie folgt sich erstmal klar macht. Dieses PL von Cosinus Theta ist gleich YLM, Konjugiertkomplex, Theta-Phi' mal ylm Theta Phi und summiert wird von m gleich minus L bis plus L. Und damit das Ganze klappt, braucht es noch irgendwelche Vorfaktoren, die heißen 4 Pi durch 2 L plus 1. Wichtig ist noch, dass man sich klar macht, was ist Theta Strich und was ist Theta und was ist, das ist blöd. Da müssen wir hier ein Alpha hinschreiben. Was ist das Alpha? Das machen wir gerade noch und dann hören wir auf. Wir haben also auf der einen Seite ein R Strich mit Theta Strich und Phi Strich und natürlich R Strich selbst. Und wir haben auf der anderen Seite irgendein R mit Theta und Phi. Das heißt also, ich habe jetzt hier die zwei Winkel, die zwei gestrichenen Winkel, die gehören zu dem R' und ich habe hier auf der anderen Seite die zwei ungestrichenen Winkel, die gehören zu dem R, zum ungestrichenen R. Der Winkel zwischen diesen beiden ist einfach der Winkel Alpha. Na, das ist ja eine räumliche Geschichte. Das liegt ja nicht, muss man dazu sagen, das liegt ja nicht in der Tafelebene hier, sondern es liegt hier irgendwo im dreidimensionalen Raum. Ne? Das R, das zeigt hier in die Richtung, das andere R', das zeigt in die Richtung. Und dann habe ich hier zwischen diesen beiden Vektoren irgendeinen Winkel Alpha. Und das ist der Winkel, der dann quasi hier in dem Kosinus Alpha auch vorkommt. Und die beiden anderen sind quasi die zum Radius r oder zum Ortsvektor r gehörenden Winkel Theta-Phi- bzw. Theta und Phi. So, damit ich mich für nächste Woche vorbereiten kann, brauchen wir nochmal diese Ableitung für die Multipolentwicklung. Oder ist das alles schon so klar, dass wir das nicht mehr brauchen? Also Monopol, Dipol, Quadrupol, wer braucht das nochmal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, wer braucht es nicht? 4, 6 zu 4, der Rest weiß ich nicht so genau. Ne? Okay, dann machen wir die erste halbe Stunde, ich glaube, wir können auch einen Cut machen. Machen wir die erste halbe Stunde, machen wir mal noch die Multipolentwicklung und dann machen wir noch was anderes. Ich gehe dann einfach schon mal in die Quantenmechanik rein und mache mit euch einfach mal das Wasserstoffatom schon. Ja? Okay, schönes Wochenende.